Matt oder glänzend? Der Fotopodcast von Oberpfalz Medien.
Willkommen beim Podcast Matt oder glänzend. Mein Name ist Alexander Unger.
Ich bin Peter Müller.
Und bei uns zu Gast in den Oberpfalz Medien heute ist
Dr. Siegfried Steinkohl.
So, wer Dr. Siegfried Steinkohl nicht kennt, Peter und mir geht's gut, wir sind nicht krank, wir haben also uns keinen Arzt ins Studio geholt, weil wir Probleme haben, sondern er ist leidenschaftlicher Fotograf, er ist Arzt.
Berentet.
Berenteter Arzt, hat also, wie man so schön sagt, keine Zeit mehr und deswegen geht er viel fotografieren und zwar im Steinwald. Okay. Herr Steinkohl, was ist denn der Reiz vom Steinwald eigentlich?
Also der Steinwald ist halt reizvoll, weil ich da in der Gegend geboren bin, als Kind aufgewachsen bin und den Steinwald ja schon seit Jahrzehnten kenne. Ich bin da mit meinen Eltern immer wieder spazieren gegangen. Und der Steinwald an sich ist ja jetzt ernannt worden zu einem Naturpark. Und zwar ist es der zweitkleinste Naturpark in Bayern.
Welche ist denn noch kleiner, wissen Sie das?
Ammergebirge ist, glaube ich, jetzt der kleinste.
Okay, unten Allgäu, oder?
In Allgäu müsste es sein, ja, genau. Der ist zwar der zweitkleinste, ist aber so strukturreich mit seinen ganzen Felsen und Bächen und Natur und Biodiversität und die ganzen Tiere und Landschaften, dass er also in meinen Augen wahrscheinlich ein bisschen wertvoller ist für Leute, die Ruhe suchen, Entspannung suchen, also wenn ich dann vielleicht im Bayerischen Wald fahre, wo dann ziemlich viel Hektik und viele Menschen rumlaufen.
Hm. Und ja. Ja, der Bayerwald ist ja mittlerweile schon ein Hotspot, wenn man so sagen kann.
Also Massentourismusgebiet.
Bis auf eine gewisse Art und Weise ist dort Massentourismus. Wir haben im Sommer versucht, dort am Aber hochzugehen. Es ist ja schlimm mittlerweile. Ja. Vielleicht können wir mal kurz den Steinwald umreißen. Der liegt in der Oberpfalz, also in Nordbayern, der liegt, was gehört denn so alles dazu?
Der Steinwald liegt praktisch an der nördlichsten Spitze von der Oberpfalz, im südlichen Bereich vom Fichtelgebirge und das Fichtelgebirge liegt dann schon in Oberfranken.
Genau, Fichtelgebirge, glaube ich, kennt man dann auch noch ein bisschen drüber.
Das ist ein bekannter, bekannter als der Steinwald selber. Der Steinwald ist praktisch ein kleiner Teil vom Fichtelgebirge, unterscheidet sich aber auch geologisch eben auch vom Fichtelgebirge durch eine andere Mineralzusammensetzung. Die Form vom Fichtelgebirge ist ja so hufeisenförmig, mit Öffnung nach Osten rüber. Und der südliche Teil von dem Hufeisen, da steht halt dann auch der Steinwald eben dann.
Also fast eine kleine Enklave sozusagen.
So ungefähr, ja.
Da drin.
Er wird halt, denke ich, auch immer wieder vom Fichtelgebirge manchmal ein bisschen vernachlässigt eben dann.
Auf der anderen Seite, man merkt, die Oberpfalz ist trotzdem wieder was Besonderes, wenn wir schon mit Oberpfalz und Oberfranken wieder zusammenkommen.
Ja, die Grenze ist halt oben, Oberpfalz, Waldershof liegt nur in Oberpfalz und ein paar Kilometer weiter nach Drehwitz ist schon Oberfranken.
Brand, glaube ich, ist so das letzte.
Brand, ja, glaube schon, das hat ziemlich im Grenzgebiet da.
Ja, da gibt es ein paar so ganz kleine Dörfer, die das gerade an der Grenze liegen.
Ja. Grenzwertig sozusagen manche der Orte da drum.
Hochwertig, aber an der Grenze.
Grenzlandgebiet kann man nicht sagen, weil das war damals ein anderes Gebiet, war halt dann ziemlich arm und vergessen worden ist. Und
ja, es war alles
kann
so
man dann vergleichen.
An der Grenze zur
Tschechei rüber, Neu-Altenreuth drunter.
Genau. Wo es die Grenzlandförderung auch gab.
Da muss ich gerade an die Grenzlandpost denken, die es damals noch gab.
Die gab es auch noch, die Grenzlandpost.
Das war schon immer ein unheimliches Gefühl, wenn man da in die Richtung Grenze gefahren ist. Es war einfach ein ganz komisches Gefühl. Oder wenn man dann einmal eine Reise nach Tschechei gemacht hat, man hat immer das Gefühl, man wird ständig beobachtet und hat immer ein bisschen Angst gehabt, hoffentlich macht man nichts falsch. Also es war schon eine komische Situation.
Also ich kann mich auch noch daran erinnern, ich komme ja auch sozusagen aus einem Grenzland gebürtig und ich hatte als Kind immer die Vorstellung, da gab es ja so diesen Schlagbaum, ab hier, Ahnung, Grenze und so weiter. Ja. Und ich hatte immer die Vorstellung davon, wenn ich meinen Fuß unter dem Schlagbaum durchstecke, dann fangen die zum Schießen an.
Ja, so war das Gefühl auch.
Mittlerweile ist es komplett anders, oder?
Ja, jetzt kann man ganz frei rüber und zurück wieder gehen, ohne dass man irgendwie kontrolliert wird, außerdem, dass manchmal Stichproben sind.
Ja.
Aber ansonsten, man merkt überhaupt nicht, was eine Grenze ist oder gewesen ist.
Inzwischen ist die Grenze ein grünes Band.
Ein grünes Band.
Genau, es ist ja Gott sei Dank so, dass die Grenze gewesen ist, weil das Erbe des grünen Band ist natürlich ein Naturschutzgebiet, wo nur Arten wachsen, die woanders schon längst weg sind, weil die durch die Grenze geschützt worden sind.
Genau. Jetzt sind wir schon fast beim Steinwald und ihrer Fotografie dabei. Ja. Wir haben ja schon gehört, Sie sind berentet. Ja. Bedeutet, Sie gehören zur Generation, nennen wir es mal Ü50, und haben schon ein paar fotografische Jahre auf dem Buckel. Ja. Wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, so als Teenager haben Sie begonnen zu fotografieren, oder?
Genau, das war so mit dem 17., 18. Lebensjahr ungefähr. Und begonnen habe ich halt wegen meiner Freundin damals, meiner jetzigen Frau. Da wollte ich auch dann Bilder machen, die habe ich jetzt immer noch als Ausdruck.
Die Frau oder die Freundin?
Beide.
Beide Frau oder die Bilder, ja. Beides noch genau, da.
Das ist alles noch optimal. Und da habe ich als Fotografieren begonnen, das heißt, damals habe ich halt geknipst, kann man mehr sagen. Mhm. Das hat sich jetzt dann im Laufe der Jahre, Jahrzehnte so entwickelt, dass man dann schon ein bisschen auch professioneller fotografiert, indem man halt dann schon planmäßig vorangeht und nicht bloß jetzt irgendwas abknipst, weil man was gesehen hat, weil irgendwie braucht man ja die Bilder dann doch.
Und Sie sagen, man braucht die Bilder doch. Wir verraten jetzt sozusagen schon fast zu viel, aber wir verraten es trotzdem. Mhm. Es gibt bereits Bildbände über den Steinwald mit Bildern von Dr. Siegfried Steinkohl.
Und Herrn Benkert.
Und Herrn Benkert, ein Kollege von uns, Oberpfalz Medien, der den Text dazu gemacht hat. Genau. Kommt ja auch aus dem Steinwald.
Aus Erbendorf.
Aus Erbendorf. Also Eingeborener, wenn man sozusagen sagen kann.
Na, und der hat mich halt dazu gebracht, hat mich angefragt, ja, ob ich mal Lust habe, weil er hat gewusst, dass ich viele Bilder vom Steinwald habe. Ob wir eben mal ein Bildband machen über den Steinwald. Ich habe zuerst schon mal überlegt, weil ich das noch nie gemacht habe und habe dann zugesagt. Und durch Gottes Fügung hat es ja halt ergeben, dass gerade in der Zeit der Naturpark Steinwald sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und das war natürlich für uns ideal, weil ihm ein Buch herzustellen kostet ja Geld. Und da hat sich halt dann der Naturpark Steinwald und der Baron Eberhard von Gemmingen entschlossen, die Kosten für den Bildband eben zu übernehmen, weil das dann ja im Rahmen vom Naturpark, vom Jubiläum des Naturparks Steinwalds läuft. Und das hat uns praktisch dann die Buchherstellung keinen Cent gekostet. Und das war die Idealsens, wären es wahrscheinlich ein paar tausend Euro gewesen.
Jetzt muss ich dumm fragen, wer ist der Baron?
Der Herr Baron ist praktisch Baron Eberhard von Gemmingen. Dem ist der größte Arbeitgeber in Friedenfels oder gewesen. Es hat sich jetzt einige Änderungen ergeben. Hat das ganze Gebiet oder seine Vorgänger haben das Gebiet da drüben aufgekauft und seit ein paar Jahrzehnten, Jahrhundert ist jetzt halt praktisch das Geschlecht von Gemmingen praktisch das herrschende Geschlecht in Friedenfels. Den gehören die Waldereien, den gehört das Granitwerk, das Sägewerk, die Brauerei. Bis jetzt ist praktisch einer der wichtigsten Männer.
Also im Endeffekt der Waldbesitzer. Früher war halt der Adel vor Ort und jetzt der Waldbesitzer, dem halt vieles der Gebiete im Steinwald dann gehört.
Genau, nicht bloß der Steinwald, sondern auch im Ländereien in Österreich, in der Schweiz. Also der ist schon vermögend und ist ein großer Naturschützer auch. Der hat ja mal den Luchs mit eingeführt und so und unterstützt halt solche Maßnahmen von Naturschutz, von Umweltschutz, unterstützt er in jeder Hinsicht ohne große Fragereien und so. Also da kann man schon loben, dass er da eben dabei ist.
Hätten Sie denn den Bildband oder auch gemacht ohne einen Sponsor, einen Mäzen, einen Geldgeber? So Bildband ist ja durchaus eine kostenintensive Sache, wenn man da selbst was rausbringen will.
Wir haben uns schon Gedanken gemacht, wie wir das machen. Ich habe einen zweiten Bildband auch noch gemacht über das Waldenabtal. Und da haben wir natürlich vorher schon mal keinen Sponsor gehabt, sondern da bin ich halt dann zu den umliegenden Bürgermeister hingefahren und habe dann angefragt, ob sie das Projekt unterstützen und dass sie halt eine bestimmte Anzahl von Büchern kaufen, weil wir müssen ja dann vom Verlag her, ich glaube 500 oder 1000 Bücher müssen wir selber übernehmen, um die Kosten dann reinzubringen.
Genau,
wir
müssen in Vorleistung
gehen. Da habe ich ja dann erreicht, dass in Wienisch-Eschenbach, in Falkenberg, in Krummenab, in Erbendorf die Bürgermeister so viele Bildbände abgenommen haben, dass praktisch die Kosten auch wieder bei null gewesen sind dann.
War das schwierig?
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Nee, da war jeder sofort einverstanden, hat das unterstützt und also war ich überrascht. Ich habe mir gemeint, dass da eine Art, so will der schon wieder Geld und das schon wieder, aber das war. Und das Buch ist ja für den auch was Sinnvolles.
Die verschenken das dann auch für, genau, für die, Besuche?
Die verkaufen es und dann verschenken es halt viele ja intern bei Weihnachtsfeiern. Wenn Urlauber bestimmt Urlaubsjubiläum haben, 10. Mal hier oder 20. Mal, haben wir halt früher ihm ein Geschenkkorb gegeben.
Jetzt also, gibt es noch ein Bildband dazu.
Hat jetzt gibt es ein Bildband dazu, habe ich angeregt. Das ist so sinnvoll, weil da kann ich dann schauen, ja, dort und dort bin ich schon gewesen oder dort bin ich noch nicht gewesen, da müssen wir jetzt noch mal hinfahren.
Ist immer so, ein Bildband hält länger als eine Salami, oder?
Ja, wenn sie auch gegessen mit die Salami nicht weggeschmissen wird.
Kommt auf dem Hersteller von der Salami an.
Ja. Ich bin auch nicht so dafür, weil man hört nicht Appetit auf alles, was in so einem Geschenk gehabt ist. Und manche Sachen werden einfach weggeschmissen dann.
Ja. Kann man nicht alles weiter verschenken. Gell?
Schwierig.
Wir wissen jetzt, warum Sie oder wo Ihre grundsätzliche Beziehung zum Steinwald herkommt, aus der Kindheit, Jugend. Was macht die Liebe zu dem Steinwald aus? Weil viele werden ja irgendwo groß und sagen dann, nee, jetzt gehe ich weg. Ja. Aber Sie sind ja da geblieben und nicht nur die Liebe. Jetzt muss man mal einen Schritt zurückgehen, weil Sie erzählt haben, Ihre erste Kamera und die Bilder von der Freundin. Gibt es die erste Kamera noch?
Die Kamera habe ich noch. Das ist eine Praktika Nova 1B oder so heißt es ungefähr.
Unkaputtbar.
Also alte DDR-Kamera.
Ja, unkaputtbar.
Ja, ist halt analog und gut fotografieren. Theoretisch kann man schon noch, aber wenn man dann eine teure Digitalkamera hat, dann ist das ein antiquarisches Ding dann.
Aber Sie geben es auch nie her, oder?
Nee, ich habe etliche alte Kameras, also eigentlich alle, weil ich gehabt habe, habe ich. Und dann habe ich noch einen Bekannten gehabt, einen älteren Mann, der hat auch fotografiert viel und der hat mir seine ganzen alten Kameras eben geschenkt, Rollei und was weiß ich. Aber das sind halt Massenware und da kann man mit denen auch nicht viel anfangen. Es hat einfach,
ich glaube, die Kameras, die sozusagen Geld wert werden im Alter, das ist eine überschaubare Menge.
Ja, genau.
Und ansonsten hängen wahrscheinlich eher Erinnerungen dran.
Reine Erinnerung ist das dann, genau.
Können Sie sich nur an die Bilder erinnern, die Sie mit der Praktika gemacht haben, außer die Bilder von der damaligen Freundin, jetzigen Frau?
Ja, das waren halt einfach normale Knipserbilder. Wenn man spazieren gegangen ist, hat man geknipst, man hat Familienbilder gemacht, dann Sportbilder beim Fußball und so, das waren ganz normale Knipsereien eben dann. Aber es hat halt Spaß gemacht, wenn man dann, das war ja damals noch analog, wenn man den Film weggeschickt hat und haben wir dann praktisch die Ergebnisse zurückgekriegt, da hat man dann praktisch das zweite Mal eine Freude gehabt.
Und man hat warten müssen drauf.
Und man hat warten müssen und manchmal ist ja nichts Scheiß zurückgekommen dann.
Man hat dann erst nach 2 Wochen oder so gewusst, wenn überhaupt, was überhaupt dabei rausgekommen ist.
Oder wenn ich dann in Urlaub gefahren bin, man hat dort immer dann 20, 30 Filme mitgenommen, in einen Bleibeutel eingepackt, damit sie halt eben durch die Röntgenanlagen vom Flughafen nicht irgendwie beschädigt werden. Und dann haben wir geschaut, haben wir die 30 Filme eben dann voll gemacht.
30 mal 36 waren dann in einem Urlaub rund um 1000 Bilder.
Ja. Na, ab dem 40. oder Ende 40. Jahr habe ich ja größere Reisen dann unternommen, eine Reisefotografie gemacht.
Verraten Sie uns da wohin? Beispielhaft.
Erste Reise war 1997 nach Venezuela auf die Tafelberge. Das war so eine Expeditionsreise. Dann ein Jahr später nach Pakistan ins Karakorum-Gebirge, eine Bergsteigerreise. Dann nach Jemen bin ich dann, der nächste war dann Ecuador. Das war eine Bergsteigerreise auf dem Cotopaxi in Südamerika. Das war eine gefährliche Reise, da wäre ich fast nicht mehr zurückgekommen. Okay. Und zwar, das war am Ende der Reise, nachdem wir den Berg bestiegen haben, bin ich dann ins Hotel und dann in so einer Telefongeschäft gegangen, habe angerufen da und gesagt, ja, passt alles, übermorgen komme ich heim. Und dann gehe ich raus aus dem Telefongeschäft, plötzlich geht hinter mir einer und neben mir einer. Hat eine Pistole in der Hand gehabt, reißt mir den Foto runter und ich habe noch die Lauthilfe geschrien. Und dann kommt der Motorrad, da sind die zwei raufgesprungen auf das Motorrad. Ich bin hin, wollte es umschmeißen und dann hat er halt geschossen ein paar Mal. Haben durch den Oberschenkel durchgeschossen, durch die Hand durchgeschossen, durch den Arm durchgeschossen und im Brustkorb. Aber Gott sei Dank war so, war ein schlechter Schütze, dass ich das überlebt habe. Es waren ein paar Sachen, wenn er da ein paar Millimeter
rechts oder links, ja,
was ausgewiesen im Gang. Bin dann in Ecuador, in Quito, in der Hauptstadt, gleich in eine große Privatklinik reinkommen. Die haben mich dann auch nachts noch operiert. War optimal, die Klinik. Die war also standardmäßig so wie bei uns oder sogar noch besser. Und Probleme habe ich dann gehabt, wie ich dann entlassen worden bin nach 2 oder 3 Tagen, weil ich wollte wieder heimfliegen mit den normalen Begleitpersonen, weil ich dabei gehabt durch die Bergsteiger. Und bin halt frisch operiert und haben die im Flughafen gesagt, ich bin nicht flugtauglich, noch wieder nur 2 Tage warten müssen. Die Bezahlung war ein Problem, die haben meine Scheckkarte nicht angenommen im Krankenhaus, hat knapp $10.000 gekostet. Und dann hat mir die Reiseleiterin, die ich eigentlich nie gesehen habe, die hat mich dann nach dem Unfall ein bisschen betreut, hat dann gesagt, ja, ich soll es aus meinem Privatvermögen und wenn ich dann daheim bin, soll ich dann die 10.000 Euro wieder zurücküberweisen.
Hat es funktioniert?
Einwandfrei. Ich habe da noch ein paar hundert Euro mehr überwiesen als Dank praktisch. Aber normal, wenn ich jetzt einen Südamerikaner habe und der sagt, ich brauche $10.000, weiß nicht, ob ich das da so ohne weiteres gemacht hätte.
Ich wollte auch gerade sagen, Sie waren ja selbst Arzt und in der Praxis und sagen, ja, okay, das, meine Arbeit kostet jetzt $10.000 und dann sagt, naja, ich schicke dir dann mal was bei Gelegenheit. Ja, wann war denn das in Ecuador?
2003 war das.
Also noch gar nicht so lange her, ne?
Nee, es war im August 2003.
War das dann, würden Sie denn nach Ecuador nochmal fahren oder sagen?
Jederzeit. Ich habe da nie Probleme gehabt, psychische Probleme. Ich bin nach dem Krankenhaus nach 2 Tagen entlassen worden. Bin ich dann gleich wieder hin zu dem Unfallort, wo das gewesen ist. Ich habe geschaut, ob da noch Blut zu sehen ist. Also ich habe da keine Probleme und ich bin dann auch weitergereist. Ich bin dann auch in Jemen gereist mit meinem Sohn. Dort war es auch ein bisschen kritisch, weil eben dort ein paar Tage vorher an dem Platz, wo wir waren, ein Terrorist mit Selbstmordattentäter hat eine koreanische Reisegruppe in die Luft gesprengt. Und wir waren am gleichen Platz dort, haben uns gewundert, warum das als Fernseher und Rundfunk da ist. Und wir haben uns gefragt, ja, fühlen wir uns sicher. Und später haben wir dann erfahren, dass eben da sowas passiert ist. Dann war ich noch in Kuba, in Island, Südafrika und halt noch normale übliche Urlaubsländer halt.
Wenn man jetzt sagt, normale Urlaubsländer, dann sage ich mal sowas, was die meisten denken, so Österreich, Italien, Österreich, Spanien, oder
Türkei.
So. Türkei oder sowas.
Kapverdischen Inseln war ja auch noch, ja, so Zeug.
Also ich höre schon, wirklich weit rumkommen, auch einiges erlebt, auch jenseits der Fotografie, muss aber ganz ehrlich so sagen, ich persönlich halte jetzt den Steinwald für sicherer als Ecuador und Jemen, wenn man das so hört.
Eigentlich schon. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Aus Jemen kann man sowieso nicht mehr hinfliegen. Ja. Ecuador, ich habe den Chefarzt gefragt, ob sowas oft vorkommt. Er hat gesagt, ja, einmal im Monat. Wenn ich in Chicago, in New York bin, glaube ich, da kommt es jeden Tag vor, dass da so ein Raubüberfall passiert.
Ja, mit Waffengewalt.
Der Frankfurt ist sicher auch nicht harmloser.
Ich glaube, wenn es einem selber trifft, denkt man da vielleicht anders drüber, als wenn man so. Ja.
Aber es hat mich nie abgehalten, dass ich jetzt eine Reise nehme, jetzt habe ich Angst. Ich habe es abrollen lassen und ich bin da angst- oder schmerzresistent.
Und man braucht offensichtlich eine gewisse Gelassenheit dazu. Also sagen, pass auf, ich wurde jetzt so in Ecuador angeschossen. Ja, kein Problem, nächstes Mal fliegen wir halt dann nach Jemen.
Genau.
Oder in den Jemen, glaube ich, müsste man fast sagen. Peter, du bist unser Spezialist für Länder.
Ja, aber nicht für die Länder.
Nicht für die Länder, sondern für andere.
Ich habe halt schon immer so ein bisschen exotische Länder ausgesucht. Nicht bloß jetzt Thailand, wo jeder hinfliegt. Oder eben ein Mount Everest, so in der Gegend, da ist ja Massentourismus. In Pakistan, da ist ja fast auch kein Tourismus. Und da Richtung K2, der zweithöchste Berg, da marschieren ja auch bloß wenige Gruppen rauf dann.
Ein paar verrückte. Ja. Marschieren auf den K2, waren Sie einer davon?
Oben war ich nicht, nein, oben das war dann nicht. Schon wieder andere Qualität. Ich bin mehr in der Bezirksliga und die anderen sind dann in der Champions Liga. So ist es.
Man muss ja nicht auf jeden Berg hoch. Manchmal ist jetzt also fast eine philosophische Betrachtung. Ja. Ist der Berg schöner, wenn man runterschaut oder wenn man anschaut? Also ist das Matterhorn schöner, wenn ich davor stehe und sage, das ist voll schön, das Matterhorn? Oder wenn ich drum stehe und sage, ich sehe es gar nicht.
Ich glaube, wenn man drum ist, ist es nur schöner, weil man was gemacht hat und weil man es selber bestiegen hat. Anschauen kann es ja jeder.
Das ist die Frage, mit welchem Ziel ich dorthin gehe. Will ich sehen oder will ich mich selbst beweisen?
Genau, viele wollen halt einfach bloß hinfahren zum Matterhorn, damit man sieht, damit man fotografieren kann, haben aber nie die Intention, auch das zu besteigen, weil da gehört schon ein bisschen was dazu.
Ja, 4000 wie viel?
4,5 oder so, weiß ja genau.
Ich habe es noch nicht nachgemessen. Aber ich kann sagen, alles über 4000 Meter ist wirklich heftig. Also es klingt komisch, wenn man sagt 4000, aber ab 4000 ist es wirklich, da geht die Pumpe umso mehr.
Ja. Mein Ecuador, der Cotopaxi, war ja knapp 6000.
Ja.
Und das geht zwar langsam, aber man schafft schon.
Stück für Stück.
Ich habe immer ein paar Schritte. Da war der Bergführer, einer von meiner Gruppe und ich als Letzter und immer ein paar Meter gegangen und dann wieder stehen bleiben. Und Gott sei Dank war der Vorgänger von mir ein bisschen schwächer. Dann hat er öfters Pause gemacht und das war mir immer angenehm, weil ich dann auch mich ausruhen habe können. Eben dann.
Ja, wie heißt es immer so schön? Der Langsamste gibt das Tempo vor.
Schon, ja.
Ist halt einfach. Oder in der Oberpfalz sagt man dann immer, ein bisschen Schwund ist immer, oder?
Ja. Ausfallquote.
Gut. Kilimanjaro oder sowas?
Nee, das ist auch so ein Massenberg. So ein Massenberg also.
Ich habe da letztens Bilder gesehen vom Kilimanjaro, das schaut ja aus wie Vorverkauf FC Bayern München. Es gibt Tickets, da stehen ja alle an um die Ecke rum. Ja. Das ist ja.
Na und dann ist er nicht mehr so schön, wie er halt vor 30, 40 Jahren gewesen ist. Ja. Der Eisgletscher schmilzt ja und es sind ja bloß mehr kleine, geringe Mengen oben. Also. Gut, von der Landschaft her, die Vegetation, die darf mich schon interessieren, aber der Berg an sich nicht so.
Sie sagen jetzt schon viel mit Vegetation und da hören wir ja aus dem Steinwald auch immer dazu. Es ist so besonders dort oben. Wenn ich jetzt sage, Sie fotografieren gern im Steinwald, was fotografieren Sie da eigentlich? Ist es mehr Landschaft, so in ihrer überwältigenden Schönheit, oder ist es mehr das Detail, das da drin ist im Steinwald?
Also ich fotografiere eigentlich alles, aber ich habe halt Schwerpunkte eben für Tiere, Kleintiere, Insekten, Nahaufnahmen. Also weniger als das Großwild wie Reh, so Zeug, sondern also mehr Kleintiere, Insekten, Libellen, Spinnen, Zeug, was halt im Boden rumkriegt, das man normalerweise nicht sieht. Und an Pflanzen oder pflanzenähnlichen Sachen, Pilze. Und ein Lieblingsding ist auch sind meine Schleimpilze. Das sind praktisch Schleimpilze, sind keine Pilze. Es gibt halt Tiere, Pflanzen, Pilze und halt als nächstes Reich die Schleimpilze. Das sind so amöbenartige Sachen, die rumkriegen. Und dann eben so kleine Fruchtauswüchse haben. Und es sind so vielgestaltig und so bunt, dass es Wahnsinn ist, dass wenn man im Internet einmal sucht, Schleimpilze, was man da für herrliche Sachen sieht. Eben dann, gell? Aber da muss man dann rumkriechen. Ich bin halt im Steinwald, ich habe mal Wattstiefel an und so und kriege dann rum und das muss man suchen, weil normal sieht man das fast nicht. Eben dann, gell? Und das sind ja zum Teil auch bloß im Millimeterbereich groß. Jetzt die letzten Jahre hat es wenig gegeben, weil die brauchen Feuchtigkeit und durch die Trockenheit ist es jetzt momentan schwierig. 2017 oder 18 war einmal ein ganz feuchter Sommer. Da hat es ja massenhaft Schleimpilze gegeben, zum Teil große Rasen auf dem Holz, auf dem Totholz, auf dem Faulholz wachsen halt die dann. Und das war ein Jahr, da habe ich so viele Schleimpilze fotografiert, das ist wahnsinnig.
Die magische Welt des Kleinen.
Die magische Welt ist klein. Also es ist erstaunlich. Wir hatten ja vor kurzem gleich die Hörempfehlung auf einem anderen Podcast mit Florian Hartmann, der Dachs, Wolf, Bär fotografierte, also etwas Größeres.
Großtierfotografie.
Genau, und das machen wir, Dr. Steinkohl macht sehr kleine Sachen. Also ich muss aber zugeben, meine Kenntnis über Pilze endet beim Eierschwammerl.
Gibt es auch nicht mehr viel.
Die Schleimpilze wirst du, glaube ich, auch nicht essen wollen.
Das weiß ich gar nicht.
Na gut, das ist schwierig, weil da müssen wir dann
Unmengen
zusammensammeln. Die sind ja bloß Millimeter groß. Gell?
Wie kommt man auf die Idee? Oder sind Sie irgendwann mal losgegangen und haben gesagt, so, ich habe jetzt alles fotografiert, was ich so sehe. Jetzt suche ich mir was Neues und zwar Schleimpilze.
Nee, man hat halt über Internet sieht man das Zeug immer wieder mal, wenn einer Fotos macht und nach sieben hat er mal irgendein schönes Bild, buntes Bild mit einem Haufen kleiner roten Knöpfchen drauf oder was weiß ich. Und dann schauen wir, was es ist und dann sagt man, ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich das eigentlich auch finde oder dann. Und wenn man halt weiß, wo die ungefähr sind, dann kann man suchen und meistens finden wir auch was eben dann, wenn das Klima passt eben dann dazu.
Wie schafft man es aber dann, diese, es sind ja wirklich Millimeterstrukturen,
ja,
zu fotografieren.
Ja, da braucht man die Auslösung mit Makrofotografie und Zwischenringe und
Redet so. Mal ein bisschen weiter. Ich google in der Zwischenzeit Schleimpilze.
Also ich weiß, wie sie ausschauen.
Du hast schon gegoogelt, oder?
Ja, ich kenne ein paar Leute, die es wirklich auch witzigweise machen.
Also man braucht schon Ausrüstung, eine passende und eine gescheite Kamera. Mhm. Und also ich habe eine Nikon-Kamera. Mhm. Jetzt habe ich die Nikon Z8. Das ist eigentlich eine Profikamera. Und mit einem passenden, guten Makroobjektiv und dann und zum Verstärken immer mit Zwischenringen kommen die das dann schon auf 1:1 oder 1:2 vergrößern eben dann.
Das heißt, man muss mit, auch wirklich jetzt in dem Fall in Technik wieder investieren, genauso wie für Astrofotografie zum Beispiel da auch, und halt dann wissen, wo sucht man.
Genau, man muss wissen, wo das ist.
Und dann
man halt lernt halt viel dazu und dann muss man wissen, wann die auftauchen. Ja. Jetzt im Winter gibt es wenige, im Sommer, was feucht ist, vielleicht mehr. Und man braucht halt eben die Ausrüstung. Mit einem Handy würde ich wahrscheinlich weniger gute Bilder machen können, weil ich einfach die feinen Einzelheiten nicht fotografieren kann.
Wenn man damit anfangen will, mit der Art der Fotografie, sprich eigentlich Makrofotografie auch, was wäre die einfachste Methode einzusteigen? Wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt nicht gleich ein super teures Makroobjektiv kaufen.
Nein, ich brauche keine Kamera für 4.000 Euro, sondern es gibt da für Nikon oder Canon oder Sony gibt es sehr gute Kameras im unteren Preisbereich mit Objektive. Da kann ich mit Sicherheit fast genauso gute Bilder machen.
Also einfach mal ein bisschen schauen. Und
schauen, ja. Also ich würde nie mit einer Kamera anfangen, was weiß ich, erstmal kostet Geld. Mit 5.000 Euro. Ja. Die erste, weil ich gehabt habe, die da so 500-600 Euro kostet und dann später Minolta habe ich gehabt. Da hast du dann schon 1.200 Euro zahlen müssen und so ist es langsam eben gestiegen dann. Und Objektive kosten natürlich auch Geld. Gell? Wenn ich ein gescheites Objektiv will, muss ich mehr zahlen. Wenn ich ein schwaches Objektiv habe, also ein schlechtes, dann sieht man so am Bild, dass halt dann das entweder nicht scharf ist oder in der Mitte ist scharf und am Rand außenrum ist unscharf. Also dann ärgert man sich doch wieder, dass man nichts Gescheites gekauft hat eben dann.
Ich kenne Leute, die das probieren mit Retro-Adaptern im Endeffekt, also im Endeffekt ein manuelles Objektiv nehmen.
Ja.
Verkehr drum auf die Kamera montieren und damit
Schlitten,
halt dann.
Ja. Im Schlitten dann so, ja. Genau. Es gibt viel Techniken und es ist halt immer schwierig, was man dann draußen machen kann.
Ja.
Wenn ich jetzt irgendwie rumkriege, unter einem Baumstamm rumkriege und ein bisschen ein Loch machen muss, da ist halt mit einem Kameraschlitten und einem Retroobjektiv ein bisschen technischer, ein wenig schwieriger dann.
Das heißt, ein regional verbundener Mensch macht sehr erdnahe, bodennahe, geerdete Fotografie.
Ja, das meiste ist ja unten.
Ja.
Oben wird es immer trockener und da sind halt dann die Lebewesen immer seltener, außer Schmetterlinge und Spinnen, die sind natürlich immer sonnensuchend. Wenn man sagt, ich will jetzt halt einmal Schmetterling fotografieren oder Spinnen, so Zeug, dann muss ich halt schauen, ist ein schönes Wetter, wenn es regnet, sehe ich auch nichts, ist ein schönes Wetter. Und dann muss ich halt schauen, dass ich halt mal auf eine Blumenwiese komme, dann die Schmetterlinge ihre Eier hinlegen, ihre Nahrung suchen oder die Spinnen mehr im Auenbereich oder am Bachrand. Das sind halt meistens auch die Spinnen. Also wie vorhin gesagt, man muss halt dann auch ein bisschen planen, wenn ich weiß, was ich fotografieren will. Und wenn ich fotografiere, dann muss ich halt dann auch überlegen, für was brauche ich das Foto? Brauche ich das für einen Lichtbildvortrag? Brauche ich das für ein Buch oder für irgendwas anderem? Da muss man dann das auch so gestalten, dass ich zum Beispiel oben oder links oder rechts irgendwie ein bisschen Platz habe, wo ich dann auch einen Text reinschreiben kann. Also das lernt man halt im Laufe der Jahrzehnte eben dann, dass ich jetzt anders fotografiere wie vor 10, 20 Jahren.
Das ist jetzt so ein Gedanke von mir. Habe ich das richtig im Gedächtnis? Ihr erstes Hobby oder Ihre erste Leidenschaft war ja die Chemie. Werbung nicht nur für Sportfans. Unser Podcast Fehlpass.
Zwei Amateure sprechen über Fußball. Fehlpass, der Podcast über den Amateurfußball von Oberpfalz Medien mit Julian Trager und Matthias Scheckelmann.
Reinhören lohnt sich. Werbung Ende. Haben Sie sich die ganze Technik selbst beigebracht? Im Sinne von, Trial and Error, heute wird es nichts, lernen wir daraus, machen wir das nächste Mal besser? Oder haben Sie auch irgendwie mal sich Hilfe gesucht und gesagt, Mensch, wie macht man denn das? Kann ich da einen Kurs machen dazu? Oder gehe ich mit jemandem mit, der mir das erklärt oder ähnliches?
Also das meiste ist im Doing by Learning by Doing, selber machen. Mhm. Aber ich habe mich auch fortgebildet, ich habe Fotokurse gemacht, zum Beispiel beim Michael, der Reisende, der Journalist, der die ganze Welt mit den Wüsten bereisen tut, von dem habe ich einen Kurs gemacht.
Dann, Kollege aus dem Nürnberger Raum.
Ja, von Namen nicht mehr.
Und ich muss Leute bei mir, ja.
Wüsten dieser Welt ist eines seiner ersten.
Michael Martin,
genau. Wüsten der Welt, eines der ersten Projekte. Eines seiner schönsten Projekte ist übrigens die Luftbilder aus Namibia.
Ja.
Das ist absolut erstaunlich. Und, Achtung, jetzt gibt es eine Anekdote. Michael Martin hat mal erzählt, was das Faszinierendste daran ist, nachts in der Wüste. Mhm. Ich habe lange überlegt, was das sein könnte. Ja. Und er hat einfach gesagt, die Stille.
Ja.
Es gibt dort nichts an Geräuschen und auch kein Wind. Es ist ja nichts, wo der Wind sich drin fängt oder sowas.
Ich habe einen Vortrag gehört im Berchtesgaden, glaube ich, war das. Da habe ich ihn auch gefragt, damals hat er noch analog fotografiert, ob ich auch mal digital fotografiert. Er hat gesagt, nein, das wird er nie machen.
Mittlerweile denkt er anders drüber. Mittlerweile denkt er anders drüber.
Und dann habe ich halt Fortbildungen gemacht, immer über Internet, die ganzen YouTube-Videos, wenn man anschaut, da lernt man ja auch viel. Bücher, Fotobücher, ich habe ganze Reihen von Fotobüchern, habe ich daheim beim Halt dann lest. Fotozeitschriften habe ich abonniert. Man muss halt immer die Bilder von anderen Fotografen anschauen, damit man sieht, wie die fotografieren. Dann kriegt man wieder selber Ideen. Und man will halt dann das auch selber mal nachmachen. Und so lernt man halt dann das Fotografieren eben dann.
Gibt es ein großes Vorbild? Ein anderer Fotograf als Vorbild wirklich?
Eigentlich nicht.
Wollen Sie mal Vorbild werden?
Nee, ich bin ein Hobbyfilmer. Ich mache das mehr für mich. Aber ich will jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, groß in der Welt rauskommen, weil wenn ich ein Vorbild wäre, dann wäre es auch wieder mit Arbeit verbunden wahrscheinlich.
Was ist denn das für ein Gefühl? Man sagt, so, ich fotografiere jetzt aus Leidenschaft, das ist mein Hobby, und plötzlich kommt man irgendwo hin und da steht ein Buch von einem im Regal. Das ist ja schon was anderes, oder?
Ja, man ist stolz drauf. Wenn man ein Buch selber gemacht hat, und es wird gut angenommen, wie ein Steinwaldbuch. Das war ja ruckzuck ausverkauft. Mhm. Und da haben wir jetzt ja schon die zweite Auflage gemacht. Also es ist schon ein wohliges Gefühl, wenn man das dann im Buchladen sieht oder wenn man die Leute hört, ja, das eine Buch von Stein, das haben wir jetzt auch gekauft und so. Und das habe ich auch. Und das Waldnabdalbuch habe ich auch gekauft. Aber es freut einen, wenn man sieht, dass es angenommen wird dann.
Als Hausarzt, glaube ich, kann man das so sagen, waren Sie tätig in Friedenfels. Ist man ja jetzt im Dorf auch kein Unbekannter.
Ja.
Wurden und werden Sie oft darauf angesprochen, auf die Fotografie? Oder?
Ja. Ich werde immer wieder angerufen und sage, du Siegfried, kannst du da mal fotografieren? Jetzt am Wochenende war wieder Kinderbasar, da habe ich wieder fotografieren sollen. Oder eben auch meine Lichtbildvorträge mache ich ja im Lokal, in Vereinen, ob das Kolping ist oder Sportverein oder Gartenbauverein oder Bund Naturschutz und so. Da habe ich jetzt im November wieder einen Vortrag über Totholz. Also ich mache schon viele, 2, 3 Lichtbildvorträge pro Jahr mache ich. Und das sind eigentlich, wenn jetzt die Vereine andere einladen, irgendwelche Veranstaltungen, da sind sie immer, bewundern Sie immer das, dass eben bei meinen Vorträgen der Saal voll ist eben dann. Und für manche sind auch dann Vorträge, die auch nicht so interessant sind. Da sitzen auch mal 10, 15 Leute drin und bei mir ist der letzte Stuhl oft.
Der berühmte bis auf den letzten Platz.
So ungefähr, ja.
Und den tun wir dann raus, den Stuhl.
Und da mache ich halt auch, es gibt ja die Gesellschaft Steinwaldia. Steinwaldia ist eine Gesellschaft in Pullenreuth. Die Glasschleife in Pullenreuth, ob der bekannt ist, oder
bekannt.
Der Weißenstein.
Ja.
Die Ruine und so, das haben wir, die Steinwaldia-Gesellschaft, haben wir die in Eigeninitiative renoviert alles.
Mhm.
Das war eine unheimliche Leistung. Und die bringen halt jedes Jahr ein Buch raus, wir am Steinwald. Da waren dann kulturelle Sachen drin, sind fotografische, geologische Sachen, also alles Mögliche in und um Steinwald herum. Und da habe ich jetzt immer voriges Jahr einen Beitrag reingeschrieben über Kreuzottern. Und jetzt kommt im Herbst wieder das neue Buch raus. Da ist auch ein Artikel über Totholz, mit vielen Fotografien. Also auch da liefere ich meine Fotos und Texte immer dann.
Haben Sie im Steinwald eine Lieblingsecke? Ohne eine Ecke jetzt wirklich zu verraten?
Also wir verraten jetzt nicht, wo, ja, genau, wo es am schönsten ist. Das muss jeder für sich selbst finden.
Ja. Na, es gibt, ich schaue immer, also eine direkte Lieblingsecke nicht. Also wenn ich halt weiß, da ist bloß ein Fichtenbestand und da wächst nicht viel, da bin ich halt eher selten. Aber wenn ich weiß, es hat ein Mischwald oder viele Felsen und so, dann will ich halt dort schon immer öfters mal hinfahren. Oder wenn ein Weihergebiet ist oder bestimmte Bäche, die sind halt interessant, wenn es bei Starkregen oder bei wenig Regen, mal sind es doch schöne Wasserfälle, wo runterfallen 3-4 Meter vielleicht, höher nicht. Aber das ist halt immer interessant, wenn man das zu verschiedenen Zeiten einmal fotografieren kann.
Es gibt ja viele Fotografen, die halt sagen, okay, ich habe hier 1-2 Orte, da gehe ich immer und immer und immer wieder in meine Fotografenlaufbahn hin.
Na, manche schon oft, ja, aber immer und immer wieder auch nicht, weil okay, irgendwann einmal ist immer das Gleiche dann.
Okay.
Dann, also es ist was Spezielles dann einmal, dann schaut man öfters hin, aber sonst, ich, also nicht jetzt oft, sondern ab und zu gehen wir schon immer wieder mal hin, weil man auch was Schönes gefunden hat.
Mal wieder nachschauen.
Genau, ich habe jetzt einen schönen Pilz gefunden, den stecheligen, den ästlichen Stachelbart. Das ist ein ganz exotischer Pilz, schaut aus wie ein Weihnachtsschmuck.
Ich werfe Google gleich wieder an.
Ästiger Stachelbart.
Ästiger.
Und den habe ich dann bei uns gefunden, der ist ja ziemlich selten. Den habe ich bei uns gefunden, an so einem faulen Baumstamm. Zu dem fahre ich ab und zu mal hin. Der war ein paar Mal dran, jetzt momentan ist er nicht dort. Dann habe ich ihn in Muckental da hinten gefunden und dann habe ich ihn auf dem Hengsberg gefunden. Und ich habe dann rausgekriegt, dass man solche Funde melden soll an irgendein biologisches Institut.
Okay. Mhm.
Und die haben sich dann gewundert, warum dass ich bei uns so viele ässige Stachelbarte finde. Die waren ja ganz begeistert eben dann. Mhm. Schick mal dann hin das Foto mit den Geodaten und dann wird das halt registriert eben dann.
Die machen dann so eine Art Atlas, wo halt besondere...
Genau, besondere seltene Pilze eben sind. Und weil ich halt oft unterwegs bin, findet man natürlich auch mehr, ja, wie einer, der halt dann selten unterwegs ist.
Wie viel Zeit verbringen Sie im Steinwald unterwegs?
Also meistens, wenn ich reingehe in Steinwald mit dem Fahrrad oder ich habe auch Fahrerlaubnis wegen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, da bin ich dann oft 3, 4, 5 Stunden unterwegs. Oft sogar an einem kleinen Fleck, weil ich rumkrieche. Hier jetzt ein Riesengebiet. Und krabbel halt rum und fotografiere. Und dann schaue ich auf die Uhr, ist jetzt Mittag schon vorbei. Und dann muss ich schauen, dass ich langsam wieder heimkomme. Dann. Oder wenn ich Vögel fotografiere, dann nehme ich halt mein Tarnzelt mit, hock mich rein. Da sitze ich dann auch manchmal 2, 3 Stunden drin. Entweder man sitzt drin und man kriegt nichts vor das Objektiv. Oder einmal habe ich mir auch gedacht, in Friedenfels am Frauenreuther Weiher, da habe ich öfter schon mal einen Eisvogel vorbeifliegen sehen, aber ich habe den noch nie fotografieren können. Und habe mir gedacht, jetzt stößt mir der Zelt auf, an so einem verdorrten Ast, habe mich reingeguckt, das hat keine 20 Minuten gedauert, kommt der Eisvogel, setzt sich auf den Ast drauf, vielleicht eine Entfernung von da bis zu dem Bild dort.
Das sind rund um 4, 5 Meter, ja.
Und war er drum gehockt, hat sich geputzt und so, und haben richtig schöne große Aufnahme machen können. Das war ja wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Und ein paar Tage später bin ich nochmal hin, habe dann die andere Seite fotografiert, kommt wieder ein Eisvogel, hockt sich auf den Ast drauf und springt ins Wasser rein, wieder raus und schüttelt sich ab. Wieder ins Wasser rein, raus, abschütteln. Das hat er 4, 5 Mal gemacht und dann ist er wieder abgehaut. Und das waren die einzigen Eisvögel, die ich eben damals erwischt habe. Und das wird halt immer seltener dann. Das war schon ein Highlight, war das.
Florian Hartmann hat bei uns erzählt, das Schwierige an einem Eisvogel zum Fotografieren ist, wenn man hört, ist er meistens schon weg.
Genau, der macht einen Pfiff und dann sieht man eventuell vorbeisausen.
Genau, da sieht man bloß Luft, weg ist er.
Da muss man halt dann wissen, wo er halt nisten tut. Und da hockt er sich eben dann drauf auf irgendeinen Ast, wo er dann ins Wasser rein schießt und dann die kleinen Fische rausholt.
Ich habe es noch nie versucht, aber ich weiß, ich würde einfach dran scheitern, weil ich wahrscheinlich die Geduld gar nicht hätte. Ja.
Dazu. Na gut, ich bin schon manchmal 3 Stunden in den Zelt drin gehockt, dann bin ich eingeschlafen. Einmal bin ich auch 2 Stunden oder nur länger in einem Zelt gehockt, habe einen Fischadler fotografiert, nichts gekommen, keiner gekommen, habe ich gesagt, jetzt mache ich nicht mehr. Zelt zusammenbaut, Fotoausrüstung zusammen, fliegt der Fischadler her und hockt sich auf seinen Nest drauf. Ja, irgendwie haben die gespürt, dass sich an dem Ort irgendwas ein bisschen verändert hat.
Das hat der Florian auch erzählt, dieses, darf man nicht unterschätzen, das Gespür der Wildtiere für die Umgebung und für dieses Gefühl, ob sie sich bedroht oder gestört fühlen. Und das hat nichts mit, wie er erzählt, nichts mit Geruch oder mit Geräuschen zu tun, sondern aber das ist...
optische Veränderung vielleicht,
genau, dass da irgendwas
dort ist, was vorher nicht, nicht da gewesen ist. Mhm. Dann hat es mir einen Rat empfohlen, weil ich mal einen Seeadler fotografieren wollte und der ist immer gekommen, rumgereist und wieder abgehaut. Zigmal. Aber der ist nie auf sein Nest runter. Dann haben die gesagt, ja, ich soll mal meine Frau mitnehmen, zu zweit hingehen. Und dann soll meine Frau wieder weggehen, damit der Seeadler das Gefühl hat, halt, der haut jetzt wieder ab. Aber ich soll mich verstecken und hoffen, dass er vielleicht dann doch runterkommt.
Jetzt habe ich schon gemeint, sie sollen eine Frau mitnehmen als Köder.
Na gut, hätte er wahrscheinlich geschafft.
Das ist schwer, das würde dann trotzdem nicht schaffen. Ja. Geht die Frau mit, begleitet sie auf den Reisen oder ist es dann eher
wenn
so?
Wenn ich speziell fotografieren gehe, das wäre tödlich für mich und für die Frau. Weil die darf ständig warten, ja, wie lange dauert es noch und wann kommst du jetzt wieder? Und ich habe da immer das Gefühl, ja, jetzt mal langsam aufhören, sonst gibt es wieder Ärger oder so.
Vermisst sie mich?
Ja, nein, also wenn man fotografiert, entweder alleine oder mit Gleichgesinnten. Weil man verbringt ja doch an einem kleinen Ort oft, was weiß ich, 1, 2, 3 Stunden. Und das kann man einem Partner nicht zumuten, wenn er nicht selber fotografiert. So schwierig.
Wo würden Sie gerne mal hinfahren?
Rumänien, Transsilvanien runter.
Für große oder für kleine Tiere?
Oder für die Landschaft? Allgemein einfach. Auch von der Kultur her, weil das ist immer Land, da muss man dann die Zeit 100, 200 Jahre zurückschrauben. Man lebt dann in einer anderen Welt und auch eben wegen der Tiere immer. Und da gibt es ja um Tiere und Pflanzen, die bei uns schon Raritäten sind oder völlig verschwunden sind eben dann. Also eine richtige eine Naturreise, eine Trekkingreise, wo man zu Fuß mit Zelt durch das Land durchmarschiert. Das
also klassische Expedition, ja, nicht mit dem Bus hinfahren, aussteigen, take picture hier. Und
am besten mit einem, der was sich auskennt. Mhm. Ich habe jetzt eine Bekanntschaft gemacht mit einem Journalisten, einem Autor, mit einem Herausgeber. Es gibt ja die Zeitschrift Mondberge, was man sie kennen.
Nee.
Mondberge und Turemo. Das ist Mondberge ist eine Zeitschrift für Natur und Umwelt und Biodiversität. Ist unheimlich aufwendig aufgemachte Fotozeitschrift oder Reisefotozeitschrift Mondberge. Und Turemo ist halt eine Zeitschrift eben für Elektromobilität und Nachhaltigkeit. Mhm. Und da ist halt der Peter Gretz, der Herausgeber. Und da habe ich vor 2 Jahren einmal im Tourismuszentrum für Tierschutz angerufen, ob ich mit dem Herrn Peter Gretz mal eine Tour durch den Steinwald mache. Der möchte ihn einmal sehen. Dann bin ich mit ihm und mit einem Fotografen durch den Steinwald durch, haben wir die Aufnahmen gemacht und ich war da so begeistert, dass in einem Mondberg-Heft sogar ein Artikel über den Steinwald ein paar Seiten drin gewesen ist jetzt eben dann. Und jetzt vor 2 Wochen hat er mich angerufen, er kommt wieder in die Gegend, er möchte mich unbedingt sehen. Dann ist er gekommen mit einer Kollegin und dann haben wir nochmal eine kleine Wanderung gemacht. Er hat mir da einen Stoß für seine Mondberge-Zeitschrift gebracht, ich habe die auch noch nicht gekannt. Und der hat mich immer dann eingeladen, dass wenn er mal wieder in so Naturschutzgebiete fährt, er fährt dann immer mit Spezialisten, mit Leuten hin, die sich auskennen. Dann würde er mich einmal mitnehmen eben dann. Weil einfach in ein Naturschutzgebiet fahren, ohne jemand dabei. Man marschiert halt auf einen Holzsteg rum, schaut, aber so richtig sehen tut man da nichts eben dann.
Man weiß nicht, worauf man schauen muss.
Man was findet, was Interessantes sind. Und da müssen wir mit einem Naturschutzwärter, der da oft im Gelände drin ist, mit so einem mal mitgehen. Dann.
Das Wissen der Einheimischen ist da nahezu unbezahlbar. Ich nehme an, so viel wie Sie über den Steinwald, Fauna, Flora und Ähnliches wissen, weiß wahrscheinlich kaum jemand anders, der nur im Steinwald Erholung sucht.
Der nur Erholung sucht, der weiß wenig wahrscheinlich. Aber die Förster und so, die arbeiten, die wissen ja noch viel mehr als ich dann.
Noch?
Wo jetzt dann der Steinkauz ist und wo die Eule ist und was weiß ich, so Zeug. Das muss man ja erstmal erfragen, weil selber sieht man es ja auch nicht. Mhm. Ist ja nicht so, dass ich mich nicht durchgehe, dass dann plötzlich ein Steinkauz oder ein Uhu wegfliegt dann. Die Jäger wissen das, die müssen halt dann sagen, ja, in dem Gebiet musst du mal hinstellen oder dein Zelt aufbauen und mal warten. Dann hast du vielleicht eine Chance, dass man was, so seltene Tiere mal oder Vögel erwischen tust dann.
Ich hätte jetzt nochmal gefragt, gibt es noch ein Wunschtier vor die Kamera?
Ein Wunschtier, eine Tiergruppe, würde ich sagen.
Tiergruppe?
Das sind die Spinnen, das sind unheimlich interessant. Es gibt da so viele verschiedene Spinnen. Ich habe jetzt erst wieder die Erdbeerspinne entdeckt, wieder in einem Gebiet, weil ich es noch nie gefunden habe.
Okay,
es schaut rot aus, wie ein Erdbeer der Hinterleib, ungefähr 1,5 cm groß, verwandt mit den Kreuzspinnen. Aber einfach die rote Farbe, die Punkte drauf, wie ein Erdbeer schaut die aus.
Okay. Alarmfarbe.
Oder die die Dornfingerspinne, ja, ist auch eine interessante Spinne. Das sind nämlich von denen, die die menschliche Haut mal auch durchbeißen können und dann Schmerzen machen können, weil die meisten anderen Spinnen schaffen wir den Durchbiss durch die Haut nicht.
Das sind heimische
Spinnen. Das gibt es bei uns.
Nicht die Nosferatu-Spinne, die gerade zugewandert ist.
Nee, bei mir endet es da im Regelfall bei der die Hauswinkelspinne. Oh. Die kenne ich noch. Und ab und zu auf dem Feld nebendran, auf der Wiese nebendran. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Wespenspinne?
Die Wespenspinne schaut aus, schon gelb-schwarz gestreift.
Genau.
Immer häufiger durch den Klimawandel.
Die schaut immer aus, als ob sie eine Schlafanzughosen anhält, genau. Sage ich immer, schwarz-gelbe.
Die kann man leicht beobachten, weil die ziemlich ortständig sind und nicht abhauen. Eine andere Spinne, wenn man irgendwie hinkommt, zack,
lassen wir
schon fallen und
sind
weg.
Ja, die chillen.
Die haben die Ruhe weg, diese Spinnen dabei. Ich merke schon, Herr Dr. Steingold, haben Sie mal Angst, dass Ihnen mal langweilig wird?
Nein, langweilig nicht. Angst habe ich bloß, dass die Lebenszeit nicht ausreicht, dass ich das alles lerne, was ich wissen will. Man will so viel wissen, ich habe auch so viel jetzt schon mir beigebracht, aber je mehr da man weiß, umso mehr weiß man, da man eigentlich nichts weiß. Eben dann. Und wenn ich jetzt sage, eine Lebensära dauert 70, 80 Jahre und man hat noch so viel vor, dann ist man schon, hat man schon ein bisschen Unruhe, sagt, Mensch, jetzt das möchte ich noch wissen und das würde ich noch wissen. Und das schafft man einfach von der Zeit her nicht mehr. Da denke ich halt öfters dran und sowas.
Dieses Schlusswort will ich gar nicht stören. Das war Matt oder Glänzend, der Fotopodcast der Oberpfalz Medien. Ich bin Alexander Unger.
Ich bin Peter Müller.
Und wir sagen vielen Dank an Dr. Siegfried Steinkohl.
Ebenfalls Dankeschön.